Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Guten Morgen miteinander. Wir sind, wie es der Cornel gesagt hat, in dieser Galater-Serie. Heute kommen wir bereits zum Kapitel 4. Letzten Sonntag haben wir Kapitel 3 angeschaut und mir ist immer wichtig, dass wir merken, was es mit unserem persönlichen Leben zu tun hat. Oder? Das ist, die Bibel muss praktisch erlebt und anwendbar sein in unserem Leben. Und wenn wir diese Bibelstelle lesen, ich will nochmal den letzten Vers von dem, der vorgelesen worden ist, anschauen. Liebe Brüder und Schwestern, ich bitte euch, folgt meinem Beispiel und lasst euch nicht unter das Gesetz zwingen, denn auch ich habe mich nach euch gerichtet und ihr habt mich bisher noch nie gekränkt. Also man merkt auch schon im letzten Kapitel, da ist beim Apostel Paulus ein roter Knopf gedruckt worden. Und das ist so wie so ein Alarm-Button. Dort, wo es nicht mehr gut ist. Oder dort, wo alles Spass aufhört. Und wenn wir von Paulus lesen, dann müssen wir seinen Hintergrund ein bisschen kennen. Warum ist das so ein roter Knopf für den Paulus? Weil er genau aus dem Hintergrund kommt. Er hat wollte der Erste sein unter allen, die das Gebot von Gott halten. Er hat wollte der Größte sein unter den Juden, wo hat können zeigen, wie er vor Gott kann bestehen, weil er das Gesetz haltet. Das ist seine alte Identität gsi. Er ist einer von denen gsi, wo hat wollte den Himmel durch gute Taten verdienen, wo hat wollte das Ansehen bei Gott durch gute Taten verdienen und wo es genauso auch von den anderen Menschen erwartet hat. Das ist die alte Identität von Paulus. Und dann kennen wir alle das Sprichwort vom Saulus zum Paulus. Also als er der Saulus war, hat er das Gewicht vom Gesetz auf seinen Schultern gehabt und er hat es probiert zu tragen. Dann ist Jesus ihm begegnet. Und das war der Wendepunkt. Das ist der Wendepunkt in jedem Leben von jedem Mensch. Wenn du Jesus begegnest, bist du nachher nicht mehr gleich wie vorher. Und das ist am Saulus passiert. Er ist ab dem Ross runtergefallen und ist zum Paulus geworden. Er hat den auferstandenen Jesus kennengelernt. Und Jesus hat ihn gefragt, warum verfolgst du mich? Und dann ist er zuerst mal ein bisschen blind gewesen und nachher sind ihm die Augen aufgegangen. Im wahrsten Sinn vom Wort. Er ist dort gewesen. Er hat gelebt unter der Last vom Gesetz. Und darum ist das für ihn so ein roter Knopf, wo er es nicht mehr verputzen mag, wenn Menschen anfangen, wie das Gefühl haben, sie müssen Regeln einhalten, damit sie Gott gefallen können. Damit sie sich den Himmel verdienen können. Das ist der rote Knopf von Paulus. Was ist dein roter Knopf? Wo merkst du, wenn jemand drauf drückt, oh, jetzt bin ich nicht mehr easy? Ich merke, ein roter Knopf von mir ist, wenn Leute so den Namen von Gott brauchen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Oder wenn man so hersteht und kommt, du, Gott hat mir gesagt, du wirst meine Frau werden. Hat es alles schon gegeben? So der Tag war, oder, wo dann die Person aufgehört hat, an Gott zu glauben. Oder Eltern. Ich will niemandem auf die Füße stehen, ich rede jetzt nicht von jemandem von uns hier rein. Aber wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, du musst jetzt das machen, sonst hat der Herr Jesus keine Freude an dir. Und dann denke ich einfach, hey, ouch. Oder, das ist mein roter Knopf. Wenn ich denke, ja, wir können Gott schon für unsere Zwecke einspannen, dass die Kinder funktionieren und tun, was wir machen und das ganze Leben müssen ein schlechtes Gewissen haben nachher, weil sie das Gefühl haben, Gott hat keine Freude an ihnen. Natürlich heisst es Ehre Vater und Mutter, aber dann dürfen wir unsere Kinder einführen, das Geheimnis, was es bedeutet, wenn wir unsere Eltern ehren und sie nicht einfach situativ unter Druck setzen und Gottes Wort missbrauchen für das. Und wir können mit bestem Vorbild vorangehen, wenn unsere Eltern noch leben. Können wir nämlich unsere Eltern auch immer noch ehren. Das ist so mein roter Knopf. Was ist dein roter Knopf, wo du merkst, dass nicht easy bist? Kurz zum Aufzeigen auf der Landkarte. Wo ist die Region von Galatien gsi? Das ist, wo heutig Ankara ist, das ist so ungefähr die Region, wo Galater gelebt haben. Und ich habe in Erfahrung gebracht, dass anscheinend die Galater, die in dieser Gemeinde zusammengekommen sind, um Gott anbeten, die sind bekannt gewesen für ihre wankelmütige Art. Also wenn der Wind ein bisschen von da geblaset hat, sind sie ein bisschen da rüber. Und wenn der Wind ein bisschen von da geblaset hat, sind sie wieder da rüber. Also ein Riese hin und her gewesen. Dann sind sie anscheinend immer auf der Suche gewesen nach neuen, gewaltigen Erkenntnissen. Und noch krassere und merkwürdigere Einblick und Sachen. Und manchmal sind doch wir Christen nicht anders. Oder? Wir haben das Gefühl, es braucht noch mehr und noch tiefer und noch krasser. Aber eigentlich haben wir alles da drin, was wir brauchen. Eigentlich ist es sehr einfach. Können wir einfach das lesen und das machen, was Jesus uns sagt. Dann haben die Galater, eben vor ihrer Bekehrung, haben sie so Gottheiten angebetet aus der griechisch-römischen Götterwelt. Und es haben auch viele Juden in dieser Region gehabt und somit auch in dieser Gemeinde oder in diesen Gemeinden, die sich in der Region von Galatien getroffen haben. Und darum hat der Paulus gesagt: Hey, liebe Christen, die einen jüdischen Hintergrund haben, hört auf, denen, die keinen jüdischen Hintergrund haben, jüdische Verhaltensweisen überzustülpen. Das war sein roter Knopf. Und an einem anderen Ort lesen wir im Römer 7, Vers 6, aber jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit, denn für das Gesetz sind wir tot. Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch die bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. Also der Paulus schrieb da an die Gemeinde in Rom, dass es einen Unterschied gibt, wie wir unseren Glauben leben können. Nämlich entweder, dass man einfach nur aus Gehorsam raus an einem toten Buchstaben gegenüber das macht, weil es halt dort steht. Oder aber aus dem Leben, aus der Liebe, Gott eine Antwort geben für das, was er für uns gemacht hat. Also mein Gehorsam Gott gegenüber ist eigentlich nichts anderes als eine Antwort auf das, was er für mich da hat. Ist eine Liebe, wo ich sage, hey, Vater im Himmel, I love you. Und die Frage ist ein bisschen, oder, wie wir die Bibel lesen. Mit welcher Brille? Welche Brille hast du an, wenn du die Bibel liest? Es hat sehr viel mit deiner Vergangenheit zu tun, es hat sehr viel mit deiner Erziehung zu tun, wie du Kirchen erlebt hast. Die Bibel kann entweder ein Gesetzbuch sein für dich, wo du sagst, ja, da, oder? Das ist sehr schwer. Es wirkt sehr schwer auf meinen Schultern, bei der Saulus früher. Oder du kannst die Bibel auch als einen Liebesbrief sehen, wo du weißt, hey, da drin will eigentlich Gott mir seine Liebe erweisen und das Leben zeigen, wo gewinnbringend ist für mich. Wir lesen im Galater 4 noch eine andere Stelle, 6, Verse 6 und 7. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Und da sagt der Paulus etwas ganz Interessantes. Er bringt die Beziehung zwischen Mensch und Gott in ein Bild hinein, wo wir alle gut kennen, nämlich ins Bild zwischen Eltern und Kind. Und aber, lieber Vater, das war das, wie man heute vielleicht Papi oder Daddy sagt. Es war das, wo man im vertrauten Familienkreis als Kind seinem Vater gesagt hat. Und so sagt der Paulus, so ist Gott für uns, wie ein lieber Vater, der uns an der Hand nimmt. Und jetzt ist es ja so, dass ein Kind verschiedene, also ein Kind sein hat verschiedene Seiten. Tochter, Sohn sein von Eltern hat verschiedene Seiten. Schöne und manchmal auch ein bisschen andere. Ich habe meine Eltern auch müssen aushalten, du bist nicht der Einzige oder die Einzige. Meine können mit mich auch aushalten, oder? Wir haben uns unsere Eltern nicht können aussuchen, so im Katalog. So. Ah, mal, der sieht noch sympathisch aus. Wie viele Punkte hat er bei Grosszügigkeit? Ah, nein, nehme ich lieber dann mal auf der anderen Seite blättern. Gott hat deine Eltern für dich ausgesucht. Und wir haben Recht als Kinder, aber wir haben auch Pflichten. Unsere Kinder haben Recht und Pflichten. Und über die Rechte wollen wir nicht reden. Die Frage ist vielmehr, wie deuten wir die Pflichten, die Gott für uns auch gedacht hat. Sehen wir sie als einengende, beschwerende Sachen, völlig unnötig, einfach um unser Leben kompliziert werden, machen? Oder sehen wir es als Leitplanken, wo da sind, dass wir nicht über Klippen abstürzen, wenn wir mal ein bisschen vom Weg abkommen? Haben wir eine Brille an, wo wir das Gefühl haben, ja Gott will mir ja eh nur wieder etwas aufdrücken? Oder haben wir eine Brille an, wo wir wissen, Gott meint es gut mit mir? Das sind ganz verschiedene Arten, wie du einen Zugang zu der Bibel haben kannst. Und jetzt erinnere dich vielleicht an eine Situation, wo deine Mutter oder dein Vater etwas von dir verlangt hat. Wenn du noch ein kleines Kind warst oder Teenager. Rasenmähen. Auto putzen. Geschirrspüler ausräumen. Stegen abwischen. Zimmer aufräumen. Was auch immer das ist. Jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten, wie du kannst auf die Aufforderung von deinen Eltern reagieren. Wenn du nämlich das Gefühl hast, sie wollen einfach wieder etwas Unnützes von dir verlangen, dann kann es gut sein, dass du einfach davor rennst. Oder? Das ist eine Option, wo du sagst, nicht mit mir. Also du rennst davor, du rebellierst und sagst, macht euer selber. Oh yeah. Genau. Dann eine andere Variante ist, du stoppst. Du stoppst Beziehung. Du bist zwar immer noch ein Teil der Familie, aber nur noch physisch. Dein Herz ist zu. Du kannst in der Kirche sein, physisch anwesend, alle sind happy. Aber in deinem Herz kann es sein, dass du gar nicht da bist. Zu. Das ist eine andere Variante, wie du kannst mit diesen Aufforderungen von deinen Eltern, mit diesen Aufforderungen, die Gott umgeht, dass du einfach sagst, ja, ich bleibe zwar da, ich bewege mich noch weiterhin im christlichen Rahmen, aber mein Herz ist schon lange nicht mehr bei der Sache. Dann gibt es aber auch eine dritte Variante und das ist eben das Öffnen, wo du dein Herz auftust, wo du sagst, ich will die Brille anlegen, wo ich weiss, aber lieber Vater, er meint es gut mit mir. Er erwartet nicht unnötiges Zeug von mir, sondern er will das Segen für mich. Und dann mache ich mein Herz auf und probiere ihn zu verstehen. Und vielleicht verstehe ich ihn auch nicht immer, aber ich weiss, ich kann ihm vertrauen. Weil er ist ein guter, lieber Papi, der mich über alles liebt, der mich so gern hat, dass er das Leben von seinem Sohn für mich geopfert hat. Das ist das, was Gott über dir denkt. Und wenn wir dann also in unseren Aufforderungen, die Gott an uns hat, leben, eben, dann können wir es immer so entweder mit dem Fuß im Sack machen, oder? Oder wir können unser Lachen finden. Auf Englisch gibt es so den Satz, find your smile. Also wenn du in einer schwierigen Situation bist, wo du nicht ganz sicher bist, ob du jetzt das jetzt cool finden sollst, ob du sollst voranrennen oder die Beziehung stoppen oder was. Es gibt im Fall noch eine andere Variante. Find your smile. in jeder Situation? Und ist es noch so eine mühsame Aufgabe, die dein Chef von dir verlangt? Oder die das Leben dir gestellt hat? Wo Gott dir gestellt hat? Du kannst immer das Lachen finden da drin. Ich bin überzeugt, dass Gott dir das Lachen zeigen kann in dem Innen. Wir haben die Heime am Freitagabend. Alle sind müde von der Schule. Dann machen wir jeweils einen Start ins Wochenende. Dann müssen wir das Abendmahl feiern. Immer den Feinen den Becher überfließen lassen mit Traubensaft. Das ist immer ein Kampf, wer das mal dran ist. Oder? Das ist immer cool. Traubensaft überfließen lassen und nachher den Teller austrinken. Donuts und so einfach ins Wochenende starten. Aber dann kommt eben etwas Mühsames. Nämlich das Putzen. Das ist unsere Putzstunde am Freitag am Abend. Und jetzt kann man die Putzstunde entweder mit dem Fuß im Sack machen und immer auf die Uhr schauen. Oder man kann sein Lachen finden. Und manchmal gelingt es uns, mehr das Lachen zu finden, manchmal weniger. Aber Fakt ist, wir können das Lachen finden, wenn wir wollen. Wir stellen die Musik ein, relativ laut. Dann habe ich im Internet so Putzlappen bestellt, die man an die Füße anlegen kann. Die sind natürlich sehr geil, um den Boden zu putzen. Und so probieren wir einfach als Eltern unseren Beitrag zu leisten, dass es ein bisschen Spass machen kann und das Putzen nicht immer so als mühsam und schwierig empfunden wird. Der David sagt im Psalm 51,12: Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Das ist der Moment, wo der David eingesehen hat, dass der Ehebruch, den er mit der Bathseba gemacht hat, falsch war. Er hat relativ lang gebraucht. Er hat dann gestoppt, hat sein Herz zugemacht. Und dann ist der Prophet gekommen und hat ihm gesagt: David, das, was du machst, ist so daneben. Und dann hat er sein Herz wieder aufgemacht und hat gesagt: Vergib mir und erschaff in mir ein neues Herz. Und manchmal sind wir in Situationen in unserem Leben, wo wir am liebsten wieder davonlaufen, wo wir am liebsten wieder das Herz zutun und die Beziehung stoppen. Aber lass uns das einfach nicht vergessen, es gibt nochmal eine Möglichkeit. Nämlich das Herz auftun, das Lachen finden und Gott bitten, dass er unsere Herzen verändert. Weil oft ist es einfach nur, dass unsere Herzen verändert werden. Und dann kommst du wieder mit einer neuen Freude und einer Leidenschaft, kannst du die Aufgabe, die Gott dir gestellt hat, viel effektiver angehen. Es ist nicht immer easy. Und ich glaube, dass der Vers, wo der David da zu Gott schreit, dass das etwas ist, wo wir viel mehr zu Gott schreien sollten. Anstatt dass wir uns überlegen, ja, wie weit kann ich jetzt gehen, wie weit ist es noch okay und muss ich jetzt so leben, so die Gesetze einhalten, verstehst du? Darf ich jetzt rauchen als Christ? Wie muss ich mich jetzt sexuell verhalten als Christ? Was darf ich als Christ, was darf ich nicht? Dass wir viel mehr auf die Knie gehen von Gott und sagen: Gott, gib mir ein neues Herz. Ich brauche einfach ein neues Herz. Und das ist mein Gebet für mein Leben, weil ich weiß, wie sehr das ich es brauche. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Nicht aufhören, Gott nachzufolgen, nicht Beziehung stoppen, nicht rebellieren, die Herzenshaltung ändern. Schau, manchmal, und doch, das ist eben gut, dass wir Ehefrauen haben, die uns ein bisschen spiegeln, weil selber wäre ich nicht drauf gekommen. Aber manchmal erwarte ich von meinen Kindern Sachen, die völlig irrational sind. Dann hatte ich vielleicht einen schlechten Tag gehabt, beim Arbeiten, ist irgendetwas nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich komme klar daheim, bin vielleicht noch müde. Und dann steht dort der Gacko, der leere Gacko, immer noch dort, wo schon am Morgen so halb voll, halb leer dort gestanden ist. Und der macht mich einfach stinkeputzverrückt. Und dann kann ich alles mobilisieren, dass der in dem Moment weggeräumt wird. Ist der ganze Tag dort gestanden, who cares? Aber bei mir ist ein roter Knopf gedrückt worden. Und so haben wir unsere Eltern erlebt und so erleben unsere Kinder uns. Manchmal erwarten wir von ihnen Sachen, wo nachher meine Frau kommt und sagt, was? Im Ernst? Der Gacko stört dich sonst auch nie. Wieso stört dich jetzt der Gacko? Brauchst du wieder mal Sex, oder was? Okay, das sagt sie nicht. Das haben sie auf der Baustelle gesagt, gell, wenn du ein bisschen nicht so gut drauf gewesen bist. Auf alle Fälle ist dein himmlischer Vater anders. Oder das ist unser lieblicher Vater, das bin ich. Aber der Gott im Himmel, der ist anders. Er ist gut, er ist nicht irrational, er ist nicht launisch, er ist nicht einen Tag so und wenn er einen schlechten Tag hat, ist er ganz anders. Er ist konstant liebevoll. Er ist da für dich. Er ist verständnisvoll, aber auch herausfordernd, weil er will, dass du weiterkommst im Leben. Er meint es gut mit dir, weil er ist Abba, lieber Vater. Und manchmal muss ich sagen, ich verstehe Gott nicht, aber ich mache es trotzdem. Ich finde mein Lachen, weil ich weiss, er ist kein Gott, der einfach will, dass ich irgendwelche dumme Regeln befolge, sondern er meint es gut mit mir. Das ist meine Brille, die ich anhabe. Darum mache ich es. Und in dem, dass ich es mache, was Gott mir sagt, zeige ich, dass ich zu ihm gehöre. An was erkennst du, zu welcher Familie ein Kind gehört? Ich bin letztens bei uns durchs Quartier gelaufen und dann kommt unser Nachbarsmädchen daher mit einer alten Frau. Und ich habe gewusst, das ist ihre Großmutter. Ich habe es gesehen. Und wo sie ihr Maul aufgemacht hat und mir Grüezi gesagt hat, hat sich es gerade noch bestätigt. Ich habe gedacht, die redet wie die Kleine. Und wie die dazwischen, Mutter, das gibst du weiter. Das ist Identität aus der Familie. Wenn du in einem Elternhaus aufgewachsen bist und mit deinen Eltern zusammen gewesen bist, dann übernimmst du das. Und das ist viel klarer ein Zeichen, dass du zu einer Familie gehörst, als dein Nachname. Dein Verhalten. Das Verhalten, wie du dich benimmst, was für Wert das du hast in deinem Leben, was dir wichtig ist und was nicht, das sagt viel mehr über dein Leben aus, als ob du dich Christ nennst oder nicht. Wir haben gestern uns getroffen bei meinem Papi zu Hause und ich will euch ein Foto zeigen. Das ist mein Papi, mein Bruder und ich. Und verstehst du, wir haben den gleichen Wein gern. Wir essen das gleiche Fleisch gern. Wir lachen gleich. Wir laufen gleich. Und anscheinend schnarcheln wir sogar gleich. Natürlich sind wir unterschiedlich. Und vielleicht denkst du jetzt, ja nein, das ist bei mir nicht so, aber vielleicht willst du auch einfach, dass es nicht so ist. Weil dich gewisse Sachen an deinem Vater nerven, aber frag mal deine Frau, wie du dich verhaltest. Oft sind es genau die Sachen, die dich an deinem Papi am meisten nerven, die du genau gleich machst. Mein Bruder, mein Vater und ich, wenn wir über die Straße laufen und du von hinten schaust, du wirst denken, ja, die gehören zusammen. Das ist one family. Man sieht schon nur, dass sie so wie so Gorillas über die Straße laufen. Die Art und Weise, wie du lebst, sagt viel mehr über deine Identität aus als dein Nachname. Und ich merke, Thema Liebessprache. Meine Frau hat Liebessprache, also sie fühlt sich geliebt, wenn man hilfsbereit ist mit ihr. Ich habe die Liebessprache von den Geschenken. Also ich fühle mich geliebt, wenn mir jemand Geschenke macht. Und Gott hat auch Liebessprache, glaube ich. Ich glaube, Gott fühlt sich auch geliebt, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm Ehre geben, aber auch, wenn wir ihm gehorsam sind. Und das ist ganz eine andere Einstellung. Wenn ich nicht muss an einem Gott gehorsam sein, damit ich in den Himmel komme, oder damit er Freude hat an mir und sein Zorn sich leidet, oder aber, ob ich kann gehorsam sein, weil ich weiss, Gott freut es. Und ich will ihm Freude machen. Ich liebe es. Verstehst du? An den Weihnachten oder am Geburtstag, wenn du Geschenke überreichst und die Kinderaugen leuchten, wenn die Geschenke aufgehen, dann freust du dich als Eltern. Genau so stelle ich es mir vor, dass Gott sich freut, wenn wir unsere Identität bekennen, in dem, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Und da ist, wenn wir die Bibel als das Buch sehen, dann ist immer die Frage, wie ist die Reihenfolge? Habe ich das Gefühl, die Bibel fordert mich von mir einfach gerade direkt gehorsam? Ist es ein Gesetzbuch? Oder ist die Bibel viel mehr etwas, das Identität stiftet, wo Zuspruch drin hat, wo mir sagt, wer ich bin in den Augen von Gott? Und wenn ich das verstanden habe, dass die Bibel die Aufgabe hat, das Wort von Gott, um mich zu stärken und mir zu zeigen, wer ich bin in den Augen von Gott, dann kommt aus dieser Identität heraus der Gehorsam. Und der Gehorsam wiederum weist auf meine Identität als Kind von Gott hin. Aber ich muss mir meine Identität nicht verdienen durch den Gehorsam. Die Identität ist geschenkt durch die Gnade und Liebe von Jesus am Kreuz. Es gibt viele Beispiele, die wir jetzt machen können. Wieso lebe ich als Christ so, wie ich lebe? Was ist meine Motivation dahinter? Ein populäres Beispiel ist sicher das Geld. Ich kann sagen, ja, ich zahle meinen Zehnten, weil man das als Christ so macht oder weil es Gott von mir erwartet. Aber ich kann auch sagen, hey, ich zahle meinen Zehnten, weil Gott es einfach gut meint mit mir. Und das ist ja der Ursprung vom Zehnten. Der Erste, der den Zehnten gegeben hat, war der Abraham. Und dort hat es noch kein Gesetz gegeben, dass man irgendeinen Zehnten zahlen soll. Und der Abraham hat einfach wollen, dass Gott Danke sagt und Gott zurückgeben. Jesus sagt, schau, gib Gott, was Gott gehört. Und eigentlich gehört ihm ja alles. Und mir gehört eigentlich nichts. Ich komme eigentlich noch gut davon mit 10%. Aber ich habe angefangen, nachdem ich mich bekehrt habe und mir jemand das erklärt hat, das Prinzip vom Zehnten, habe ich angefangen, den Zehnten zu geben. Und manchmal ist es mehr gehorsam, aber meistens ist es einfach Liebe, weil ich Gott dankbar bin für alles das, was er mir gibt. Und auch in dem Sinne probiere ich immer wieder, das Lachen zu finden. Im 2. Korinther 9,7 heißt es auch, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also find dein Lachen. Du nicht aufhören, du nicht davor rennen, sondern find dein Lachen, welches Thema das auch immer dein Thema gerade ist. Ich will schliessen mit der Situation von Jesus, wo er nämlich auch über das Thema mit dem Gehorsam und Identität redet. Markus 2, 23 bis 28, da steht, an einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs fingen die Jünger an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Wohlgemerkt, es ist Sabbat. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus. Hast du das gesehen? Was sie tun, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nie gelesen? Ja, das ist mit der Heiligen Schrift gekommen. Ich wusste, wie man mit diesen Leuten argumentieren muss. Habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals, zur Zeit des Hohenpriester Abiatar, ging er in das Haus Gottes. Er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Und das ist für mich wieder so, das bringt es so auf den Punkt, wo man merkt, hey, es geht um Beziehung. Es geht nicht ums Halten von einem Gesetz. Jesus sagt mir, was okay ist am Sabbat und was nicht. Nicht ich mir selber. Jesus sagt es mir. Nicht eine Liste von Gesetzen, sondern aus der Beziehung von Jesus fließt das Leben. Also der Sabbat, der braucht nicht eine Heiligung, sondern Gott hat sich etwas dabei überlegt. Vertrauen wir ihm, was auch immer unser Thema ist. Ich glaube, schlussendlich ist die Frage, vertraue ich Gott? Welche Brille habe ich an, wenn ich die Bibel lese? Weiss ich, dass aber, lieber Vater, dass er es gut meint mit mir? Ich glaube, am Schluss kommt alles auf den einen Punkt zurück, wo ich mich entscheide und sage, ich will Gott nicht im Weg stehen. Ich stehe Gott nicht im Weg. Ich lasse ihn machen in meinem Leben. Ich bin einfach zu leiten für Gott. Ich rebelliere nicht, verhärte mein Herz nicht, sondern ich suche das Lachen in dem hinein, wo er mich durchführt. Weil ich weiss, er meint es gut mit mir. Vielleicht merkst du, das ist jetzt auch so ein roter Knopf, den man bei dir drückt. Weil du würdest gern Gott so vertrauen. Es heisst ganz klar in der Bibel, dass der Heilige Geist uns bezeugt, dass wir Kinder von Gott sind. Und wenn du das nicht spürst in deinem Herz, dann darfst du gern heute Gebet in Anspruch nehmen. Und wir wollen dich segnen mit dem Glauben und mit der Erwartung, dass Gott dir die Überzeugung in dein Herz einlegt. Das kommt nicht durch dein Handeln, es kommt nicht durch dein Wissen, sondern allein durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und ich würde gerne einfach beten jetzt zum Schluss. Und wenn du willst, darfst du anschliessend das Gebet hinterher gehen. Wir haben noch einen Moment, wo wir worshipen zusammen, wo das Gebetsteam auch da ist für dich, wo du einfach auch dir, ja, das Gebet darfst in Empfang nehmen. Lass uns beten. Papi im Himmel, du meinst es gut mit uns und dir wollen wir vertrauen. Hilf uns, dass wir dein Wort, die Bibel, können mit dieser Brille lesen, vom Vertrauen, nicht vom Misstrauen. Hilf uns, unsere verstockten Herzen aufzutun. Vater im Himmel, wir wollen dir nicht mehr länger im Weg stehen. Schenk uns neue Herzen, wie du am David ein neues Herz geschenkt hast. So bitten wir dich für uns, wo wir heute Morgen da reinsitzen, in Erwartung für dein übernatürliche Wirken, dass du unsere Herzen reinigst und erneuerst. Dass wir leben dürfen als Söhne und Töchter. Und ich segne dich im Namen von deinem himmlischen Vater. Er ist dein Vorbild. Er geht dir voran. Er zeigt dir, was gut und richtig ist. Er meint es gut mit dir. Er liebt dich über alles. Er wirbt um dein Herz. Ich segne dich mit dieser Gewissheit. Und mit dem Vertrauen auf den allmächtigen Gott, der dich liebt. Amen.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.